Hey, geht's euch gut? Ja? Okay. Also. Hey, ihr habt's gemerkt, ich bin Deutscher. Ich neige manchmal dazu, recht schnell zu reden. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Ich habe dir eine Frage mitgebracht. Wir wollen gleich ganz am Anfang reingehen. Und zwar, kennst du folgende Situation? Kennst du das, wenn du in einem Gespräch bist, über ein Thema, also mit Leuten, über ein Thema, wo du absolut keine Ahnung hast. Aber du willst dir die Blöße nicht geben, zu sagen, ich habe keine Ahnung, sondern du redest mit. Irgendwie so. Und versuchst dich so ein bisschen durchzuschlängeln, durchzuretten. Wer kennt das? Komm, ganz ehrlich. Okay. Ich nehme schon mit rein ein Beispiel, und zwar folgendes. Ihr habt ja gehört, ich spiele Schlagzeug und so. Und da hast du immer mit Technik zu tun. Du hast mit diesen netten Damen und Herren hinten aus der letzten Reihe zu tun. Hast du schon mal gehört, wie die sich unterhalten? So XLR, DMX, da. Und ich habe nicht so die Ahnung, wenn du jetzt weißt, wenn du mit diesen beiden Begriffen nichts anfangen kannst, ist das kein Problem. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, da habe ich mal auf einem Camp Schlagzeug gespielt und der Soundcheck, alles war durch und dann steht man so zusammen mit den ganzen Technikern und der Bassist war dabei, also nicht du, aber jemand anders, ein Freund von mir, und er hat auch nicht so die Ahnung. Und wir standen da und dann fingen die auf einmal an, in ihrer Kryptosprache zu reden miteinander. Und wir wollten uns die Blöße nicht geben und haben halt so immer so ein bisschen mitgemacht, aber so ganz zag. Und ich weiß noch, dass irgendwann, ich weiß es nicht, was genau passiert ist, aber irgendwann hat es in mir drin einen Schalter umgelegt und ich habe mitgemacht, aber so richtig. Und habe so gesagt, so hey, pass auf, das ist das Ding. Wenn du den M24, ja, da hinten mit der Kreuzspannung reinlaufen lässt, dann fliegt der B52 raus, weil die Ummantelung der Kabel so ist und die Hörgeräten schleifen und die Herzschrittmacher und so weiter. Und ich arbeite sowieso viel lieber mit dem Material von Dyson und Miele und Ikea. Und die Techniker gucken mich an und sagen so, hä? Was ist mit dem? Was redest du da? Und der Bassist neben mir sagt so, ja. So, ja. Und ich habe mir gedacht so, ja, genau, das sind solche Situationen. Pass auf, wir haben nicht jeden Tag mit Technik zu tun. Vielleicht hast du sehr wenig mit Technik zu tun. Aber bei uns Christen sieht das so aus. Hey, Psalm 1. Hier, pass auf. Das ist doch das mit dem Tal, oder? Tal und Stecken? Warte, das ist Psalm 23. Ja, genau, den meine ich. Psalm 23. Hey, den finde ich mega gut. So, wir sind so. Ja, wir erleben es, dass wir in Situationen reinkommen, wo wir merken, irgendwie habe ich das Wissen gespeichert. Ich habe das irgendwo. Aber es ist nicht abrufbar gerade. Aber ich rede mit. Und wir leben in einer Zeit, wo wir merken, hey, du musst eine Meinung haben. Weißt du nicht, ob dir das mal aufgefallen ist? Es geht darum, heute eine Meinung zu haben. Zu allen möglichen Themen. Und die Frage ist, was hast du für eine Meinung und ist die richtig oder ist die falsch? Und die Zeit, in der wir leben, ist so, dass du auf jede Frage eine Antwort finden kannst, oder? Auf jede Frage. Ob die richtig ist oder falsch, ist egal. Aber du kannst auf jede Frage eine Antwort finden, oder? Und das heißt, wir leben in einer Zeit, die uns nonverbal kommuniziert, dass du zu jedem Thema, was in unserer Gesellschaft ist, was weltpolitisch vielleicht abgeht, zu jedem Thema eine Meinung haben muss. Dass du die Meinung von den anderen Leuten kennst, sie bewerten kannst, differenzieren kannst und deine eigene Meinung noch hast, die natürlich auch differenziert ist. Ich mache dir ein Beispiel. Ihr kennt mich noch nicht so gut, aber ich mache jetzt Ironie an, okay? Es gab eine Zeit, ist noch gar nicht so lange her, da ist eine Berufsbranche über Nacht völlig durch die Decke gegangen. Und du warst umrundet von Leuten, die Experten waren. Und die dir gesagt haben, hey, pass auf, Matze, ich erkläre dir das mit dem Virus, wie das aussieht. Der Virus verhält sich so. Der kommt aus China, vielleicht kommt er auch woanders her, aber ich weiß, wo er herkommt und ich weiß auch, was passiert. Ich weiß, was die Auswirkung ist und so weiter. Und wir waren umrundet von Experten in der Virologie, oder? Das ganze Ding nennt sich Covid. Jeder hatte eine Meinung. Und jeder wusste es, oder? War es bei euch nicht so? Bei mir war das schon so. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich hatte auch eine Meinung. Ja? Pass auf, es ging dann weiter, dass ein, zwei Jahre später diese Branche extrem zusammengebrochen ist. Wieder, von jetzt auf gleich. Und dass auf einmal du umrundet warst von Leuten, die gesagt haben, hey, weißt du was? Ich erkläre dir jetzt mal was. Ich sag dir, warum der Putin gerade die Ukraine angreift. Und ich sag dir auch, wie das ausgehen wird. Und ich weiß, was geht. Und das wird so sein. Und auf einmal war jeder ein Experte für Außenpolitik. Kannst du dich erinnern? Es ist noch gar nicht so lange her. Ja? Und wir leben, glaube ich, heute in den meinungsstärksten Zeiten unseres Seins. Und die Frage ist, warum ist das so? Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir Antworten suchen. Es passieren Dinge um uns herum in unserem Leben, die wir verstehen, aber die meisten verstehen wir nicht. Und dann suchen wir nach Antworten. Wenn du immer noch am Zögern bist und sagst, ah, Matze, mir geht das nicht so, ich mache dir noch ein Beispiel. Haben wir irgendwo junge Eltern, outet euch mal. Einmal melden, sehr gut. So, sehr schön. War ich auch mal, hab vier Kinder. So, und Eltern sind sehr gut da drin. Sie sehen ihre Kinder, sie sehen das Verhalten ihrer Kinder und fangen sofort an, Erziehungsmethoden zu evaluieren. Zu checken, warum wirft mein Kind mit Steinen und das andere Kind nicht. Und dann überlegen sie so ein bisschen und dann fragen sie andere Eltern. Und die sagen dir, ich sag dir, warum das so ist. Und haben irgendwelche Erklärungen da. Also wir Eltern sind sehr gut da drin, alles Mögliche zu erklären, was unsere Kinder machen oder halt eben auch nicht machen. Und das, was wir merken am Ende des Tages, wenn du es jetzt noch nicht gemerkt hast, kannst du diesen Weg abkürzen, was wir am Ende des Tages merken, wir haben keine Kontrolle. Wir haben keine Kontrolle über unsere Kinder, wie sie sich entwickeln, warum sie etwas tun und warum sie etwas nicht tun. Wir haben keine Kontrolle. Am Ende des Tages merken wir, das Einzige, was wir tun können, ist, unsere Kinder in die Hand Gottes zu geben. Das ist das Einzige. Wie es rauskommt, wissen wir halt nicht. Okay? Jetzt ist es so. Wir Christen sind in dem Ding auch ganz gut. Und wir tendieren immer mal wieder dazu, es uns komplizierter zu machen, als es eigentlich ist. Und das will ich heute Morgen mit dir angucken. Okay? Das machen wir anhand von einem Text, meiner Meinung nach eins der bekanntesten Statements, die Jesus gemacht hat. Das Ganze steht in Johannes 15. Vielleicht kommt dir der Text bekannt vor. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und vertrocknet. Solche Reben werden ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch lebendig sind, könnt ihr den Vater um alles bitten, was ihr wollt. Und ihr werdet es bekommen. Ich glaube, es ist in den Zeiten wie heute, in denen wir leben, essentiell zu verstehen, was Jesus hier meint. Essentiell zu verstehen, was mit dieser Verbindung zwischen Weinstock und Reben, zwischen Jesus und mir, was da gemeint ist. Und ich meine, wenn du dir das durchliest, die Art und Weise, ist ja mega cool. Es ist so nah. Es ist so abhängig. Es ist aber auch so natürlich. Es ist mega intim. Das ist diese Verbindung, wie sie da beschrieben wird. Und pass auf, weißt du, warum ich das so darauf rumreite, dass es so normal ist und so natürlich und so intim? Ist Folgendes, weil ich davon überzeugt bin, dass es eine Erinnerung gibt in uns, die kommt aus der Ebenbildlichkeit heraus, die wir vergessen, beziehungsweise die auch einen Schaden bekommen hat, beziehungsweise wo der Feind auch großes Interesse daran hat, dass du das vergisst. Und das ist nämlich Folgendes, dass du und ich designed worden sind, mit der Veranlagung, dass wir uns nach Gott sehnen. Wir sehnen uns nach Gott. Nimm es wie ein Bild. Eine Blume, die da wächst und dann geht die Sonne so und die Blume macht mit. Wir sehnen uns nach Gott. Wir haben eine Sehnsucht in uns. Das ist der Fingerabdruck Gottes auf unserem Leben. Pass auf. Die Bibel sagt, du bestehst aus Körper, Seele und Geist. Oder? Seele ist ein großer Begriff. Hebräisch Nefesh. Kannst du ganz viel reinpacken. Wir sind Seelen, so, ja. Wollen wir gar nicht mega in die Tiefe gehen, aber pass auf, es gibt eine Übersetzung von diesem Begriff Nefesh. Und das bedeutet Schlund. Kehle. Hier. Was macht dein Schlund? Der braucht, oder? Der muss rein. Der muss gefüllt werden. Unsere Seelen haben eine Sehnsucht. Wir sehnen uns nach etwas. Wir brauchen etwas. Wir sind ein Schlund. Und jetzt liest du, dass Gott der Liebhaber deiner Seele ist. Dass Gott sagt, ich bin die Antwort auf dein Verlangen. Ich bin die Antwort auf deine Sehnsucht. Auf deine Bedürftigkeit bin ich die Antwort. Okay? Das ist das, was wir in uns haben. Und diese Erinnerung. Und ich glaube, wenn du mit Jesus unterwegs bist, kommst du irgendwann, vielleicht auch wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, du kommst irgendwann an diesen Punkt, wo wir die Lüge kaufen. Wo wir sagen, ich schaue auf mein Leben, ich sehe Situationen und die suggerieren mir, dass es Gott vielleicht doch gar nicht so gut mit mir meint. Dass es vielleicht doch nicht so ist, dass Gott die Antwort auf meine Sehnsucht ist. Dass Gott mich vielleicht sogar auf Distanz hält. Dass ich gar nicht so kreiert bin, dass ich mich Gott nahen darf. Ich will dir sagen, das ist eine Lüge. Und Lügen müssen gebrochen werden. Wenn du Lügen in deinem Leben hast, solche geistlichen Lügen, die müssen gebrochen werden, kannst du alles am Kreuz machen. Hier gibt es Leute, die beten für dich, kannst du machen nachher. Okay, wenn du merkst, das ist ein Thema, do it. Aber pass auf, es ist eine Lüge, weil die Wahrheit ist, du bist designed worden vom Designer, vom Schöpfer, von Gott. Er hat den Fingerabdruck, seinen Fingerabdruck auf dich gelegt. Du kannst ihm nahen. Er ist die Antwort auf deine Sehnsucht. Und der Feind setzt viel daran, auch unsere Gesellschaft setzt viel daran, dass wir sagen, das muss ersetzt werden. Nämlich mit Folgendem, mit dem, was du kannst. Mit dem, was deine Meinung ist. Mit dem, was du weißt. Mit deinen Skills. Die Welt suggeriert uns heute, dass wir alles im Griff haben können. Wir können völlig in Kontrolle sein in unserem Leben. Und wir sind so damit beschäftigt, es nach außen zu stellen, dass die Leute um uns herum sehen, hey, der hat's im Griff, oder? Dass wir innerlich eigentlich isoliert sind. Und dass wir innerlich isoliert sind, aber gleichzeitig mit uns maximal herausgefordert sind. Und dann werden wir müde, dann werden wir schlapp und so weiter. Eigentlich in der Zeit, wo wir einander mehr denn je bräuchten. Aber es geht darum, hey, stell nach außen, du hast es im Griff. Stell nach außen, du hast eine Ahnung, du hast eine Meinung, du weißt es. Okay? Das ist ein tricky Ding so. Und die Realität ist doch so, dass wir sagen, es gibt so viele Dinge, wo ich es halt nicht im Griff habe, oder? Es gibt so viele Dinge, wo ich halt keine Ahnung habe, warum irgendetwas passiert. Ich kann es dir nicht sagen. Ich als Pastor kann es dir nicht sagen, warum Gott etwas tut und warum Gott etwas nicht tut. Warum einer geheilt wird, aber der andere halt nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Und ich denke mir, manchmal sollten wir den guten Mose uns zu Herzen nehmen und es ähnlich handhaben wie er. Können wir nachlesen im 5. Buch Mose, wo er sagt, Leute, begreift doch endlich, es gibt einen Gott. Das ist der Gott im Himmel und das ist der gleiche wie auf der Erde. Und es gibt keinen anderen neben ihm. Ich weiß es nicht, aber es gibt diesen einen Gott. Das ist der im Himmel ist, ist der gleiche auf der Erde und es gibt keinen neben ihm. Ich kann es dir gerade nicht sagen, warum etwas passiert in deinem Leben. Aber das weiß ich. Okay? Noch eine kurze Frage. Vielleicht denkst du noch, ja, irgendwie doch schon ein bisschen bin ich schon noch in Kontrolle von meinem Leben. Ich stelle eine Frage. Wer hat dafür gesorgt, dass dein Herz schlägt? Wer hat dafür gesorgt, dass deine Lunge atmet? Wer hat entschieden, dass du zu dieser Zeit lebst, an diesem Ort geboren wurdest? Und wenn du denkst so, nee, ich hab's doch nicht in Kontrolle, dann lass uns doch aufhören, so zu tun, als hätten wir es. Wir haben es nicht. Wie entspannt wäre es, wenn wir zusammen so unterwegs sind und sagen würden, ich weiß es nicht. Aber weißt du, was ich weiß? Das ist der Gott. Und auch wenn mein Leben gerade nicht so aussieht, als ob er in Kontrolle ist, ist er es trotzdem. Und in ihm möchte ich gegründet sein. Sag mir diesen Satz laut, sag ihn jetzt mal ganz laut. Jesus, ich möchte in dir gegründet sein. Kriegen wir das hin? 3, 2, 1. Jesus, ich möchte in dir gegründet sein. Egal was ist. Jesus, ich möchte in dir gegründet sein. Verbunden sein wie der Weinstock und die Reben. Das ist das Bild, was Jesus uns hier klar macht. Das ist so intim. Es ist so nah. Es ist so eng, diese Beziehung. Und so beisammen. Wir lesen das nochmal in Johannes 15, der erste Vers, wo es da heißt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht. Also pass auf, es geht nicht darum, dass Jesus sagt, du musst mit Jesus verbunden sein. Er sagt, ich bin auch mit dir verbunden. Okay? Jesus ist auch mit dir verbunden. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Pass auf, das ist ein Geheimnis, das können wir gar nicht so krass ergründen, dieses Ich in Jesus und Jesus in mir. Was wir im Kolosser lesen. Oder wo der Paulus an einer anderen Stelle sagt, so, hey, ich muss abnehmen, er in mir muss zunehmen. Er muss größer werden in mir. Diese Verbindung, da steckt irgendwie ein Geheimnis drin. Das Interessante ist, wenn du das liest, wird dir Folgendes klar, hier ist kein Platz für ein Dazwischen. Es gibt keinen Mittler. Es gibt, ich nenne es mal Zusatzstoff. Ich möchte sagen, was Zusatzstoffe sind. Also Zusatzstoffe, die wir gerne nehmen, sind solche Sachen wie, hey, weißt du was, Mann? Als Christ musst du so sein. Als Pastor darfst du keine Löcher in den Hosen haben. Als Christ, wenn du richtig betest, musst du Luther 1545 drauf haben. So musst du beten. Das ist gut. Wenn du Worship richtig machst und Gott die Ehre geben willst, pass auf, dann mach es so, stell dich hin, guck so leicht schräg nach oben. Nur so, das sind Zusatzstoffe. Das sind Dinge, wo wir sagen so, hey, wir brauchen die, das plus Jesus und dann geht es schon irgendwie. Und an diesen Zusatzstoffen schraube ich rum und merke so, okay, ich muss vielleicht noch ein bisschen steiler gucken oder so, weil es ist noch nichts passiert oder so. Leute, das ist echt ein Problem. Weil wir uns Gedanken machen, so viele Gedanken machen, wie wir richtig beten, dass wir irgendwie vergessen, was Gebet eigentlich wirklich ist. Ich übertreib's jetzt mal. Ich mache dir ein Beispiel. Folgendes. Stell dir vor, du bist 7 Jahre alt. Und du bist bei dir zu Hause. Und dein Vater macht gerade Mittagsschlaf auf dem Sofa. Und ich komme zu dir nach Hause und ich erkläre dir jetzt, wie du mit deinem Vater reden musst, okay? Wir machen das jetzt mal. Ich komme zu dir nach Hause und sage so, pass auf, hey, du bist 7 Jahre, ja, du bist noch jung. Dein Vater liegt da, lass ihn schlafen. Wenn er aufsteht, dann musst du Folgendes sagen, weil du willst ja was von deinem Vater, oder? Du willst ja mit deinem Vater reden. Das musst du so machen. Hör mir zu. Oh, du guter Vater. Sag das mal. Oh, du guter Vater. Hey, muss ein bisschen mehr das O betonen. Ja, es muss richtig. Oh, du guter Vater. Okay. Guck mal, er steht auf. Sag's mal. Oh, du guter Vater. Oh, du guter Vater. Hey, sag, du musst es besser sagen, weil sonst, wenn du es nicht richtig sagst, geht er an dir vorbei. Oh, du guter Vater und so weiter. Ist total lächerlich, oder? Ist Quatsch. Aber so sind wir manchmal unterwegs. Dass wir sagen, hey, Wir müssen den Ton richtig treffen, damit Gott irgendetwas tut. Das sind die Zusatzstoffe, die wir mit reinnehmen, wo wir sagen, okay, die einfache Verbindung, die natürliche, enge Verbindung zu Jesus, die reicht nicht aus. Ich muss nur ein paar Sachen mit reinnehmen. Nur dann funktioniert es. Kann es sein, dass Gebet bedeutet, ein Kind redet ganz normal mit seinem Vater. Ja. Ja. Ohne Sprache Kanaans. Ohne all diese Dinge. Ohne Zusatzstoffe. Wir haben ganz oft diese Gleichung, dass wir sagen, Jesus plus all das Zeug, die Zusatzstoffe und so, das ist dann alles. Aber die Gleichung, wenn wir überhaupt in Gleichung denken wollen, ist Jesus plus nichts, ist alles. Okay? Okay, wir gehen weiter. Das nackte Rohevangelium ist doch folgendes, Johannes 3,16. Das kennt ihr. Das ist das nackte, unbearbeitete Rohevangelium. Dass der Vater die Welt geliebt hat, dass der Sohn kam, gestorben ist, damit du und ich gerettet werden. Hey, Jesus reicht aus. Okay? Wenn du Zusatzstoffe hast in deinem Leben, das erkennst, kannst du heute auch im Kreuz loswerden. Okay? Jesus alleine ist genug. Okay. Ich komme ja aus einer Rebregion da jetzt, darf seit 7 Jahren da leben. Ich bin da gar nicht geboren so. Also ich komme eher so aus einer Bierregion, nicht aus einer Weinregion. Aber ich bin manchmal mit dem Hund in den Reben unterwegs. Und ich weiß nicht, warst du auch schon mal in den Reben unterwegs? So. Hast du Folgendes mal wahrgenommen? Du läufst durch die Reben und auf einmal hörst du und du fragst dich, was ist das? Ah, stimmt, das sind die Reben, die produzieren gerade Trauben. Verstehst du? Aber das ist ein Bild, wie wir unterwegs sind. Hey, die Bibel redet davon, dass der Heilige Geist Früchte in dir hervorbringt. Muss ich machen. Das steht nicht in dem, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist nicht da drin in dieser Verbindung. Okay? Der Paulus schreibt im Philipperbrief, schreibt er dieses, ich vermag alles durch den, der mich dazu befähigt oder mächtig macht. Wer ist das? Antwort: Jesus. Der Paulus, so beschreibt er das. Und was wir aber machen ganz oft ist, wir nehmen diesen Vers aus Johannes 15,6, den lesen wir nochmal, da heißt es, wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und vertrocknet. Solche Reben werden ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wir nehmen diesen Vers plus Johannes 15,1, wo es heißt, dass Gott, der Vater, der Weingärtner ist und dass er Reben beschneiden wird. Wir nehmen das zusammen und sagen so, okay, wenn ich jetzt so irgendwie im Gottesdienst oder im Glauben unterwegs bin, und ich mache das und das und das nicht, dann kommt der Weingärtner und schneidet mich ab. Dann werde ich einfach abgeschnitten. Wenn wir das glauben, dann befinden wir uns im jeglichen religiösen System dieser Welt gleich, wo du etwas dazu beizutragen hast, dass du gerettet wirst, dass du angenommen bist, dass Gott dich liebt, aber du und ich, wir haben nichts dazu beizutragen. Pass auf, verstehe Folgendes. Die Funktion von einem Weinstock ist, Weinstock zu sein. Die Funktion von der Rebe ist, Rebe zu sein. Deine und meine Funktion ist, Kind Gottes zu sein. Was bedeutet das? Das heißt, ich weiß, dass ich mich diesem Vater nahen darf, diesem Gott im Himmel nahen darf, durch seinen Sohn Jesus Christus. Ich habe den Heiligen Geist. Wow. Das bedeutet, dass ich weiß, Ich habe eine Bestimmung, ich bin gesetzt. Er sieht mich. Er sieht mein Herz. Er weiß, wie ich es meine. Er sieht auch die dunklen Seiten in deinem Leben. Er verurteilt dich nicht. Aber er geht her und sagt so, ich möchte dich verändern. An diesen Punkten. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun in diesem Text. Und ich bin davon überzeugt, diese Worte sind nicht für die Leute, die auf der Suche nach Gott sind, sondern das sind Worte für die, die angefangen haben, die Gleichung Jesus plus etwas gleich alles zu machen. Zu sagen, plus etwas, plus nichts. Pass auf, ihr als Kirche könnt nichts tun ohne ihn. Du kannst das fetteste Haus haben. Du kannst 150 LED-Leinwände haben. Du kannst nichts tun ohne Jesus. Du alleine in deinem Leben. Du kannst nichts tun ohne Jesus. Willst du wirkliche Veränderung in deinem Leben? Brauchst du Jesus. Ansonsten ist es Selbstdisziplin und das Beste, was du rauskriegst, ist, du wirst ein bisschen besser. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Hey, das ist diese Verbindung, diese super enge, natürliche, krasse Verbindung. Und wir schauen jetzt in die letzte Stelle, wir landen gleich. In Matthäus 11, wo wir lesen, da bringt Jesus auf den Punkt und da sagt er folgendes: Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und ich bin von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich trage, oder zu tragen gebe, ist leicht. Das ist die Sicht des Schöpfers. So gut, oder? Dass er sagt so, hey, bleib in der Verbindung. Und dann findet deine Seele Ruhe. Ich bin absolut davon überzeugt, jeder von uns schaut auf sein Leben und sagt so, hey, ich wünsche mir, dass sich hier und da in meinem Leben etwas verändert. Und das, was wir brauchen, die Frucht ist nicht zu kriegen, sondern die Frucht kommt vom Weinstock. Also die Kraft für die Frucht kommt vom Weinstock. Wer ist das? Das ist der Geist Gottes, der durch dich fließt und Dinge tut, die er am besten kann, viel besser als du. Nämlich dich verändert zu Jesus hin. Das sind die Früchte des Geistes. Du kannst sie nicht produzieren, dann hast du leere Früchte. Die Früchte brauchen Leben drinne. Kriegst du nicht selbst rein. Das ist der Heilige Geist. Und das ist doch das, nachdem wir uns sehnen, oder? Dass wir sagen, hey, lass uns mit Jesus so eng sein. Lass uns diese Zusatzstoffe raushauen. Dass diese Kraft vom Weinstock durch mich durchfließen darf und Frucht hervorbringen darf. Oder? Das ist doch das, wonach wir uns sehen. Und pass auf, ich möchte zwei Punkte einfach noch mitgeben. Das erste ist, sei gegründet in Jesus. Lebe keinen Second-Hand-Glauben im Sinne von, ja, ich gucke mir ganz viel Zeug an, Social Media oder was weiß ich. Hey, sei am Wort. Da steht's drin. Und das zweite ist, du und ich, wir sind keine Einzelkämpfer. Wir brauchen einander. Wir helfen uns gegenseitig. Guck, dass du Beziehungen hast, die gut sind. Ehrliche Beziehungen. Wo man dich vielleicht auch herausfordern darf und sagen kann, hey, was möchte Jesus jetzt in deinem Leben tun? Okay? Lass uns mal stehen zusammen. Und ihr müsst gleich ein bisschen mit mir mitlesen. Und du darfst es auch laut lesen, was wir gleich zusammen lesen. Weil es ist wie eine Erklärung, die du aussprechen kannst über dein Leben, über das Leben von anderen Leuten, über die Situation, die du nicht verstehst. Denn wie entspannt wäre es, wenn wir einfach öfters mal so drauf wären. Ich weiß gerade nicht, was passiert. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das, was ich weiß, ist Folgendes. Dass Jesus der König ist. Dass er der König der Rechtschaffenheit ist. Er ist der König des Zeitalters. Er ist der König des Himmels. Er ist der König der Herrlichkeit. Und er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Das ist Jesus. Mein König ist ein unübertrefflicher König. Keine Maßeinheiten können seine grenzenlose Liebe definieren. Er ist immer stark. Er ist völlig aufrichtig. Er ist ewiglich fest. Er ist unsterblich anmutig. Er ist kaiserlich mächtig. Er ist parteilos barmherzig. Er ist das größte Phänomen, das jemals den Horizont dieser Welt durchquert hat. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Retter der Sünder. Er ist das Herzstück der Zivilisation. Er ist einmalig. Er ist beispiellos. Er ist die höchste Idee der Literatur. Er ist die höchste Persönlichkeit in der Philosophie. Er ist die grundsätzliche Doktrin der wahren Theologie. Er ist der Einzige, der qualifiziert ist, um Retter zu sein. Er liefert Kraft für die Schwachen. Er ist verfügbar für die Verleiteten und Versuchten. Er sympathisiert und er rettet. Er stärkt und stützt. Er schützt und er führt. Er heilt die Kranken. Er verzeiht Sündern. Er entlässt Schuldner. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Jungen. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Älteren. Er belohnt die Fleißigen. Er krönt die Demütigen. Er ist der Schlüssel zum Wissen. Er ist die Quelle der Weisheit. Er ist das Tor der Erlösung. Er ist der Pfad des Friedens. Er ist die Straße der Gerechtigkeit. Er ist das Tor der Herrlichkeit. Sein Leben ist unvergleichlich. Seine Güte ist grenzenlos. Seine Gnade ist ewiglich. Seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug. Seine Gnade ist genügend. Seine Regierung ist rechtschaffen. Sein Joch ist leicht und seine Last ist leicht. Achtung, du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken bekommen. Du kannst ihn nicht aus deiner Hand bekommen. Du kannst ohne ihn nicht überleben und ohne ihn auch nicht leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht ertragen. Sie konnten ihn nicht stoppen. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Herodes konnte ihn nicht töten. Der Tod konnte ihn nicht stoppen und das Grab konnte ihn nicht halten. Das ist mein König, Jesus Christus. Come on!